Psalm 46 und den 11. Vers. Psalm 46, Vers 11. Lasset ab und erkennet, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhöht auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Gott sagt hier, lasst ab und erkennet, dass ich Gott bin. Das wollen wir jetzt tun in den nächsten Stunde und auch morgen. Wir wollen bewusst ablassen von den anderen Dingen und uns konzentrieren darauf, dass er Gott ist. Das ist das größte Thema, das es gibt. Ein größeres kann die Bibel nicht bieten. Das Thema, wer ist Gott? Überhaupt Gott als Thema. Und wir wollen beten, dass Gott uns hilft, dass wir ihn erkennen, dass wir mehr ihn erkennen. Heute Abend habe ich 7 Punkte für euch über die Wichtigkeit, Gott zu erkennen. Und morgen werden wir dann über einzelne Punkte von dem Wesen Gottes sprechen. Eines oder auch sprechen und auch uns darüber nachdenken. Das eine wird sein, Gott ist Geist. Das andere, Gott ist groß. Das andere, Gott ist Licht. Und das andere, Gott ist Liebe. Das sind alles Sätze, die in der Bibel vorkommen. Und nach dem wollen wir das dann tun, morgen. Heute möchte ich am Anfang ein Zitat stellen von einem berühmten Prediger. Der hat Folgendes gesagt. Das eigentliche Studium eines Christen gelte der Natur Gottes. Die höchste Wissenschaft, die erhabenste Vorstellung, die je ein Kind Gottes voll ergreifen kann, sei der Name, die Natur, die Person, das Werk, das Handeln und das Vorhandensein des großen Gottes, den es seinen Vater nennt. In der Betrachtung des Göttlichen liegt etwas ungemein Erhebendes für den Geist. Es ist ein so großer Gegenstand, dass all unsere Gedanken sich in seiner Unermesslichkeit verlieren, so tief, dass all unser Stolz in seiner Unergründlichkeit untergeht. Kein Gegenstand der Betrachtung ist geeigneter, den Geist zur Demut zu bringen, als der Gedanke an Gott. Doch gleichermaßen, wie dieser Gegenstand den Geist demütigt, so erweitert er ihn auch. Wer oft an Gott denkt, hat einen weiteren geistigen Horizont, als der, der immer nur auf seinen engen Globus herumtappt. Das Allerbeste für eine Erweiterung der Seele ist die Wissenschaft von Christus und seinem Kreuzestod und das Wissen um die Natur Gottes in der erhabenen Dreieinigkeit. Nichts wird die geistigen Fähigkeiten in größerem Umfang entfalten, nichts die menschliche Seele mehr erhöhen, als demütige, ernsthafte und andauernde Beschäftigung mit dem großartigen Gegenstand des Göttlichen. In der Betrachtung Christi liegt ein Balsam für jede Wunde. Im Nachdenken über den Vater liegt Beruhigung für jedes Leid und im Wirken des Heiligen Geistes liegt Trost für jeden Schmerz. Sollen deine Sorgen sich verlieren? Sollen deine Ängste versinken? Dann geh hin, wirf dich in den tiefsten Ozean Gottes, verliere dich in seiner Unermesslichkeit und dann wirst du dich wiederfinden, wie nach einer kurzen Ruhepause, erfrischt und gestärkt. Und kenne nichts, das der Seele so gut, ich kenne nichts, das der Seele so gut tut, das so die hohen Wogen von Sorge und Leid beruhigt, das so die Stürme der Prüfungen beschwichtigt, als gläubiges Bedenken des Göttlichen. Das ist es, wozu ich dich heute einlade. Der Prediger, das war, ihr dürft dreimal raten, das war Spurgeon. 1855. Also heute Abend wollen wir darüber nachdenken, warum es wichtig ist, Gott zu erkennen. Spurgeon hat uns schon einiges gesagt. Gott sagt uns, dass es wichtig ist, dass wir stille werden. Nach der Luther-Übersetzung, werdet stille und erkennet, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11. Es ist also Stille nötig, Zeit nötig, dass wir Gott erkennen. Und Gott weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir Gott erkennen. Und warum? Hier einige Punkte. Erster Punkt, damit wir ihm Freude machen. Das steht in Hosea 6, Vers 6. Dass wir ihm Freude machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott kennenlernen. Und noch besser kennenlernen. Nicht nur kennenlernen, sondern auch noch besser, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Hosea 6, Vers 6, dort heißt es, ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfer. Ich habe jetzt einen Teil des Verses ausgelassen, nach der alten Elberfelder. Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfer. Also, Gott hat Lust daran, Gott hat Freude daran, wenn Menschen ihn erkennen. Das steht hier in dem Text. Mehr als an Brandopfer. Es ist seine größte Freude, wenn er sieht, wie Menschen, die er erschaffen hat, wie sie ihn kennenlernen, mehr und mehr. Weil er weiß, dass das Höchste ist, das Schönste für seine Geschöpfe, die er gemacht hat, wenn sie ihn kennenlernen, weil er der Schönste und Höchste und Wunderbarste ist. Also, deshalb ist es so wichtig. Wir machen ihm dadurch Freude. Zweitens, damit wir ihm Ehre bereiten. Damit wir Gott Ehre bereiten, ist es wichtig, dass wir Gott kennen. Denn wer Gott kennt, der denkt groß von ihm. Wer weiß, wie groß Gott ist, der denkt groß von ihm und der wird ihm auch dann Großes zutrauen. Das sieht man in Daniel Kapitel 3, wie diese Männer was Großes Gott zugetraut haben, als sie in den Feuerofen kamen und als sie dann, bevor sie in den Feuerofen kamen, als sie zu dem Nebukadnezar gesagt haben, für unseren Gott ist es ein leichtes, uns zu retten. Und wenn nicht, dann ist es auch in seiner Hand. Wer Gott kennt, der wird ihn also ehren, der wird ihn preisen. Der kann gar nicht anders. Wer Gott wirklich kennenlernt, der kann nicht anders, als ihm zu danken, ihn zu ehren, ihn zu preisen. Und wer Gott kennt, der wird Frucht bringen. Und auf diese Weise wird Gott verherrlicht werden. Das hat der Herr Jesus schon gesagt in Johannes 15. Hierin wird der Vater verherrlicht, indem die Reben Frucht bringen, viel Frucht bringen. Also wer Gott kennt, der wird Gott preisen, wird Gott ehren, wird Frucht bringen und das wird ihm Ehre bereiten. Hierin wird der Vater geehrt. Das war Johannes 15, Vers 7. Dazu habe ich noch, wer Gott kennt, wird sich stark erweisen. Das gehört auch noch zu diesem Punkt. Das steht in Daniel 11, Vers 32. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein. Weil es weiß, wenn jemand Gott kennt, dann wird er stark sein, innerlich. Weil er weiß, mit wem er es zu tun hat. Übrigens, das Gleiche steht auch im Neuen Testament in einer Stelle, die sehr schnell überlesen wird. Die sollten wir vielleicht auch noch aufschlagen dazu. Gott wird geehrt, wenn wir wollen Gott kennenlernen, damit mit Gott Ehre bekommt. Und Gott wird geehrt, wenn wir Frucht bringen. Und Gott wird geehrt, wenn wir uns stark erweisen. Und wenn wir ihn kennen, dann werden wir uns stark erweisen. Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Eine Stelle, die je nachdem, wie sie in der Übersetzung bei euch ist. Ich lese mal. Kolosser 1, Vers 9. Da schreibt der Apostel Paulus, deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Vers 10. Um einen Wandel zu führen, der des Herrn würdig ist, zu allem Wohlgefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und, jetzt kommt's, und zur Erkenntnis Gottes hin wachset. Das sollte eigentlich so übersetzt werden dort. Ich weiß, dass die meisten Übersetzungen hier in der Erkenntnis oder irgend sowas Ähnliches haben. Zur Erkenntnis Gottes hin sollen sie wachsen. Das ist das, der Wunsch von Paulus. Zur Erkenntnis Gottes hin wachsen und so in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt werden. Also indem, dass man zur Erkenntnis Gottes hin wächst, dass man Gott mehr und mehr und mehr kennenlernt, in dem Maße wird man dann auch stark gestärkt werden, in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt. Kolosser 1, Vers 11. Gut, das war nur um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Gott kennen. Wenn wir Gott kennen, dann werden wir ihm Ehre bereiten, dann werden wir Kraft und fruchtbar sein und das wird Ehre für Gott werden. Ja, dritter Punkt. Warum ist es wichtig, dass wir Gott kennen? Oder dass man Gott kennt, vielleicht soll das allgemein sagen. Im Thessalonicher Brief steht, wenn man Gott nicht kennt, geht man verloren. Also es ist also wichtig, weil man ohne diese Erkenntnis Gottes verloren geht. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, geht verloren. Das steht in 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Das Kennen von Gott ist sozusagen die Eintrittskarte in den Himmel. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Da ist die Rede von der Wiederkunft des Herrn Jesus und von dem Gericht. Und da heißt es, wenn er mit Feuerflamme gerechte Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen oder nicht zu schätzen wissen, ja, die Gott nicht wirklich kennen und denen, die der guten Botschaft unseres Herrn nicht gehorchen. Das sind die gleiche Gruppe natürlich, das sind nicht zwei verschiedene Gruppen. Sie kennen Gott deshalb nicht, weil sie der Botschaft nicht gehorchen, weil sie dem Herrn Jesus nicht gehorchen. Also deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir Gott kennen. Überhaupt, dass Menschen Gott kennen. Und wir wissen von der Schrift her, von einigen anderen Stellen, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann lernt er Gott kennen. Galater 4 sagt es Paulus, als ihr Gott kanntet oder erkanntet, viel mehr als ihr von ihm erkannt wurdet. Und da bezieht es sich auf die Bekehrung der Galater. Galater 4 irgendwo, ich weiß jetzt nicht den Vers, vielleicht 8 oder so. Also das ist so entscheidend wichtig, dass man Gott kennt. Und wenn man ihn dann kennt, dann soll man wachsen in der Erkenntnis Gottes. Viertens, damit wir vor Sünde bewahrt bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott kennen, damit wir vor Sünde bewahrt bleiben. Zum Beispiel 1. Korinther 15, Vers 34. Ein unscheinbarer Vers, den man auch ganz gern überliest. 1. Korinther 15, 34. Da redet Gott zu Gläubigen, nicht zu Ungläubigen. Dieser Brief, Korintherbrief, ist an Christen gerichtet. Und an diese Christen sagt er, ich lese schon von Vers 33 weg, 1. Korinther 15, Vers 33, werdet nicht irregeführt oder lasst euch nicht irreführen. Schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Erwachet zu rechter Nüchternheit und sündiget nicht oder hört auf zu sündigen. Denn etliche sind über Gott in Unkenntnis. Zu eurer Beschämung sage ich das. Etliche kennen Gott nicht. Und da redet er von den Christen, von Korinth. Er redet nicht von den Ungläubigen in Korinth. Das weiß er sowieso. Und das sind nicht nur ein paar, das sind viele. Aber er spricht hier von Leuten, die in der Gemeinde sind, das heißt, die wiedergeboren sind. Und er sagt, etliche kennen Gott nicht wirklich und sind irgendwie eingeschlafen. Und dann ruft er, sie sollen doch wieder wach werden. Wachet auf, werdet nüchtern. Hört auf zu sündigen. Das zeigt uns, weil sie gesündigt haben, diese Geschwister, deshalb waren sie eingeschlafen in Bezug auf die Erkenntnis Gottes. Und sie sollten sich schämen. Ja. Es ist eine Schande. Sie waren in Unkenntnis über Gott. Sie hatten schon Gott als den Erretter erkannt. Das ist schon richtig. Aber nachher war es irgendwie Pause. Wenn wir wenig Erkenntnis haben von unserem Gott, dann stehen wir in Gefahr, dass wir sündigen. Das ist so. Je mehr wir von Gott wissen und je mehr wir Gott kennen, persönlich kennen, je mehr wir gewachsen sind in der Erkenntnis Gottes, desto mehr wird uns das bewahren vor Sünde. Je mehr wir erkennen von der Heiligkeit Gottes, desto mehr wird es uns schaurig, gegen diesen Gott zu sündigen. Oder je mehr wir von der Liebe Gottes wirklich kennen, desto mehr wird uns das beschämen, dass wir gegen diesen Gott sündigen. Und jede Sünde, die wir tun, ist eine Sünde gegen Gott. Das ist das Eigentliche. Übrigens, ich habe gerade vor kurzem einen Vortrag über den Islam gehalten. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum. Dass die Sünde, die betrifft nicht Gott bei den Muslimen. Der Allah, den sie haben, dem kann das nicht berühren, wenn ein Mensch sündigt. Unsere Bibel sagt uns, dass es Gott schmerzt, wenn eins seiner Geschöpfe sündigt. Und zum Beispiel 1. Mose 6, Vers 6, es schmerzte ihn in sein Herz hinein, als er die Menschen sah vor der Sintflut. Es schmerzt ihn zutiefst. Und das Sünde ist in erster Linie gegen Gott. Und wenn ich gegen meine Frau ein unfreundliches Wort sage, dann ist es eine Sünde gewesen gegen Gott. Und man verletzt ihn. Und wenn ich jetzt, je mehr ich jetzt Gott kenne, je mehr ich ihn kennengelernt habe, desto mehr schreckt es mich zurück, dass ich sündige. Ich erinnere mich an einen Bruder, der hat mir erzählt, in Österreich, von zwei oder drei Schwestern, die wollten, ich weiß nicht genau, die wollten einmal so mal ein bisschen die Welt schmecken irgendwie. Und sie sind halt dann tanzen gegangen und so weiter. Und er hat dann mit diesen Schwestern gesprochen. Er ist ein ganz einfacher Bruder. Es ist kein Lehrer und kein Prediger, und ein ganz einfacher Bruder, der aber doch ein sehr feiner Bruder. Er hat zu ihnen gesagt, fürchtet ihr euch nicht, sowas zu tun? Fürchtet ihr euch nicht vor Gott? Er hatte mehr Gotteserkenntnis als sie, offensichtlich. Unsere Gottesvorstellung wird unser Denken und unser Handeln prägen. Das ist so. Je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr wird das unser Denken und unser Handeln prägen. Unsere Ethik. Ja. Wenn ich eine Sünde tue und nicht lassen will davon, von der Sünde, dann werde ich mit der Zeit meine Theologie ändern. Das ist das Einfachste. Und das wird auch geschehen. Nein, so ist Gott nicht. Das ist nicht so. Ja. Der ist schon nicht so kleinkariert. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Ein junger Mann, den ich recht gut kannte, der ist christlich aufgewachsen, und er war dann auch in der Leitung einer Gemeinde sogar tätig. Er war noch recht jung, er war damals etwa vielleicht 25, aber hat schon mit, also jedenfalls im Bibelstunden halten und so weiter. Er war recht aktiv. Und Er hatte homosexuelle Neigungen und er hat mir dann einmal erzählt von seinen Kämpfen. Und da hat er den nachgegeben, mehr und mehr. Und dann hat er sich verführen lassen, glaube ich. So war das. Jedenfalls fiel er in Sünde natürlich, wenn man sich verführen lässt. Und dann kämpfte er weiter. Dann kam er irgendwie in die homosexuellen Szene rein, kämpfte aber weiter innerlich, weil sein Gewissen war, das hat ihn angeklagt. Dann haben auch Geschwister sich um ihn bemüht, besonders einer, den ich gut kenne, hat sich sehr um ihn bemüht, ist ihm nachgegangen, hat mit ihm geredet, mit ihm stille Zeit gemacht, alles Mögliche, und um ihm beizustehen in seinen Kämpfen. Und dann hat er gebrochen mit den homosexuellen Kontakten. Und dann hat er mir erzählt, das sind seine Worte, hat er mir erzählt, weißt du, Thomas, und dann habe ich nach ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen ist, einige Zeit verstrichen, und nach irgendwie viel Zeit habe ich ein Inserat in die Zeitung gegeben, ich möchte einen homosexuellen Kontakt. Und ich wusste genau, das ist nicht richtig. Aber ich wollte einfach wieder. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Er kam rein, hat nicht mehr aufgehört damit, bis heute nicht, so viel ich weiß. Aber er hat seine Theologie geändert. Er sagt jetzt, dass was die Bibel sagt über Homosexualität, das ist eine andere Homosexualität. Das ist was anderes gemeint. Er hat seine Theologie geändert. Also, das ist eine ernste Sache. Also auf der einen Seite, wenn ich locker bin mit der Sünde, ich werde meine Theologie ändern über Gott. Auf der anderen Seite, wenn ich Gott mehr und mehr kennenlerne, dann wird das Auswirkungen haben auf mein Denken und auf meine Ethik und auf mein Tun. Ja, die Ethik ist ja das Tun, das Leben. Je erhabener unsere Vorstellung von Gott ist, desto mehr wird dies Einfluss haben auf die Heiligkeit unseres Wandels und auf die innige Vertrautheit unseres Umgangs mit ihm. Es ist so wichtig. Also das wird mich bewahren vor Sünde. Wenn ich Gott gut kennenlerne, dann möchte ich natürlich auch mit ihm Gemeinschaft haben, und auch das wird mich bewahren vor Sünde. Immer wenn ich mit Gott Gemeinschaft habe, wird mich das bewahren vor Sünde. Das war der vierte Punkt. Also es ist wichtig, Gott kennenzulernen, damit wir vor Sünde bewahrt bleiben. Fünfter Punkt. Es ist wichtig, Gott kennenzulernen, damit wir an ihm Freude haben. Das will Gott. Gott will, dass wir glückliche Menschen sind. Er selber ist ein glücklicher Gott, das werden wir vielleicht in diesen Tagen, Morgen noch vielleicht auch sehen. Und Gott selber ist ein Glückseliger, und er will, dass seine Kinder Glückselige sind. Er will, dass sie glücklich sind innerlich. Und er weiß natürlich, woran seine Kinder die tiefste und eigentliche Freude haben. Das ist an ihm selber. Habe deine Lust an dem Herrn. Und das weiß er, und deshalb sagt er das auch seinen Kindern. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihn kennen, damit wir an ihm Freude haben. Ich kann nur an etwas Wunderschönem Freude haben, wenn ich weiß, dass es wunderschön ist. Ich kann nur an etwas Herrlichem mich ergötzen, wenn ich es erkannt habe, dass es herrlich ist. Also nicht so, wie wir manchmal, wenn man von vornherein schon, bei den Kindern merkt man das, wenn sie schon von vornherein sagen, ja, das ist nichts, ja, dann ist es halt nichts. Sie haben es noch gar nicht kennengelernt, sie sind schon wir gehen auf einen Berg und schauen uns die wunderschöne Schöpfung an. Und wenn die erste Einstellung ist, das ist Käse und das will ich nicht und das ist nichts und so weiter, das gefällt mir nicht, dann gefällt es ihnen nicht. Weil sie es nicht schätzen, weil sie es nicht kennenlernen, weil sie nicht wirklich sehen, die Schönheit. Also, das ist ja die höchste Freude für uns. Hier ein paar Bibelstellen. Das ist die höchste Freude für uns, wenn wir Gott kennenlernen. Psalm 73, Vers 25 und 26, ein berühmter Vers. Wen habe ich im Himmel? Psalm 73, Vers 25. wen habe ich im Himmel außer dir? Ja, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Stell dir das vor. Stellen wir uns das vor. Neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Den Asaf hätte ich gern kennengelernt. Wenn er das sagen kann. So richtig Lust. Ich meine, so was mich wirklich erfüllt. Das ist klar. Das meint er. Neben dir habe ich an nichts so richtig Lust auf der Erde. Und dann vergeht mein Fleisch und mein Herz. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Ja. Oder andere Stelle. Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Wer sich rühmt, der rühme sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu kennen, dass ich Jahwe bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde, denn daran habe ich gefallen, dass Menschen erkennen, dass er Jahwe ist. Ja? Daran habe ich gefallen, spricht Jahwe, dass sie ihn erkennen, dass er der Herr ist, der die Güte und Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. So steht es im Text. Daran hat er gefallen. Den Menschen erkennen, wie wunderbar er ist. Und das macht dann auch ihnen Freude. Psalm 16, Vers 2, als dritter Vers noch, Psalm 16, Vers 2, das ist einer von David. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Gleich wie der Asaf. Du bist mein Herr, du bist mein Jahwe. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Also damit wir Freude haben an ihm, ist es wichtig, dass wir ihn erkennen. Ein sechster Punkt. Damit wir ihn noch mehr lieben, ist es wichtig, dass wir ihn kennen. Damit wir ihn noch mehr lieben. Das ist ja das Gebot Gottes. Das war das Gebot Gottes seit eh und je, dass wir Gott lieben. Das ist das größte Gebot. Das war das in Eden. Im Paradies war es so, das Gebot, du sollst Gott lieben. Denn das heißt ja nichts anderes, als dass man wirklich, dass man sich nach ihm ausrichtet und dass er das Erste, der Erste ist. Guten Abend. Also, damit wir ihn mehr lieben. Das war seit eh und je Gottes Gebot, dass wir ihn lieben und von ganzem Herzen. Das war so unter dem Gesetz. Das war so unter der Gnade oder ist so unter der Gnade. Und das wird in aller Ewigkeit so sein. Das ist das Höchste, ihn zu lieben. Eine Stelle dazu, damit man muss ja den kennen, den man lieben will. 1. Johannes 4, Vers 8. Also es ist wichtig, dass wir Gott kennen, damit wir ihn mehr lieben können. Weil wenn man jemanden nicht kennt, dann kann man ihn nicht lieben. Ja, dann ist es halt zumindest ist es eine gefährliche Sache, jemanden zu lieben, den man nicht kennt. Aber bei ihm ist so, je mehr wir ihn dann kennenlernen, desto mehr werden wir ihn lieben. Hier heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht kennengelernt. Der kennt Gott nicht. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Wer Gott kennt, der wird ihn lieben. Wer nicht liebt, also wirklich, da ist gemeint im fortdauernden Sinne natürlich, aber der Gedanke ist trotzdem klar drinnen, dass Liebe mit Kennen zu tun hat. Man muss den kennen, den man liebt. Und wenn man Gott nicht, wenn man jetzt nicht liebt, ja, sei es jetzt den Bruder nicht liebt oder Gott nicht liebt, dann ist das ein Beweis dafür, dass man ihn nicht kennengelernt hat. Warum? Ja, weil Gott Liebe ist. Das steht auch noch in diesem Vers. Weil Gott Liebe ist. Das werden wir morgen noch kennenlernen, noch uns anschauen. Was muss das für ein Gott sein? Was muss das für eine Person sein, die wir, je mehr wir sie kennen, desto mehr lieben? Es ist ja oft so, dass man einem Menschen, gerade in der Ehe ist es so, man ist ja verliebt und man heiratet und man denkt, jetzt hat man die perfekte Frau. Oder umgekehrt, die Frau denkt, sie hat den perfekten Mann. Und dann wacht man auf mit der Zeit. Dann lernt man den kennen und dann lernt man die Schattenseiten kennen. Und bei Gott ist es so, du lernst ihn kennen und du lernst keine Schattenseiten kennen. Keine Schattenseiten, nichts. Nichts, das irgendwie verkehrt wäre. Nichts, das irgendwie ein Mangel wäre an ihm. Gar nichts. Je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr liebst du ihn. Ich habe eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau. Sie meint, dass wenn wir Gott sehen in der Ewigkeit, dann werden wir die absolute Gotteserkenntnis haben. Und ich sage, wenn wir Gott sehen in der Ewigkeit, dann haben wir nicht die absolute Gotteserkenntnis. Dann werden wir immer noch dazulernen. Ich weiß nicht, ob es da einen Beleg gibt in der Bibel, aber ich denke, dass es so ist. Das ist ja eine Meinung. Ich glaube, dass es so ist, wenn wir eines Tages Gott sehen und Gott in die Augen schauen, dass wir noch nicht Gott in völliger Weise erkennen. Ich glaube, dass es sogar gar nicht möglich ist, dass ein Geschöpf den Schöpfer bis ins Letzte kennen kann. Das glaube ich, dass es nicht möglich ist. Aber ich glaube, dass wir ihn mehr und mehr und mehr kennenlernen. Jetzt hier auf dieser Erde und in der Ewigkeit auch. Ich glaube, dass es da auch ein wachsendes Staunen gibt von Tag zu Tag, wenn man so sagen darf, Tage in der Ewigkeit, von Ewigkeitstag zu Ewigkeitstag, dass wir mehr und mehr staunen werden, wer er ist. Und es tut uns so gut, Geschwister, es tut uns so gut, wenn wir uns Gedanken machen über diesen Gott. Es ist eigentlich sehr, sehr schwer, über Gott zu lehren. Wir sind so völlig auf ihn angewiesen, dass er sich uns offenbart. Wir können nur ein paar Bibelverse anschauen und wir können uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Aber wir können nicht einfach Fakten bringen von Gott. Das hilft uns nicht. Das ist zu wenig. Es muss der Herr sein, der uns die Augen öffnet, und das ist unser Gebet, dass er das tut. Also, wir waren bei dem Thema, damit wir ihn mehr lieben. Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie bewahrt und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, dem werde ich lieben und ich werde mich ihm offenbaren. Also Gott will, dass wir mehr und mehr ihn erkennen und ihn mehr und mehr lieben. Und je mehr wir von ihm erkennen, desto mehr werden wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Und wenn wir seine Gebote halten, dann wird er sich uns mehr offenbaren. Und dann werden wir ihn mehr lieben. Und dann werden wir seine Gebote halten noch mehr. Und dann wird er sich uns mehr offenbaren. Und dann werden wir ihn mehr lieben. Merkt ihr diesen Kreis? Das eine bedingt das andere. Also wer mit ihm seine Gebote, das sind nicht nur die 10 Gebote, sondern das ist sein Wort. Der beschäftigt sich mit seinem Wort, wer ihn liebt. Und wenn er sich mit dem Wort beschäftigt und es auch natürlich umzusetzen versucht, dann wird er auch wachsen in der Liebe zu Gott und in der Erkenntnis von Gott. Denn es heißt dann, Gott, ich werde mich ihm offenbar machen. Ich werde mich ihm sichtbar machen. Mehr und mehr für die inneren Augen sichtbar. Also wer meine Gebote hat und sie bewahrt und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, den werde ich lieben und ich werde mich ihm offenbar machen. Das ist ein Kreislauf. Dieses Gebet, das wird der Herr erhören. Herr, ich bin bereit zu tun, was du mir zeigst. Und jetzt bitte ich dich, zeig du dich mir mehr. Und dann wird der Herr das erhören. Siebter Punkt. Das ist der längste. Siebter Punkt. Warum ist es wichtig, dass wir Gott kennen? Es ist wichtig, damit wir das Ziel erreichen. Gott hat uns erschaffen, um ihn zu kennen. Gott hat uns erschaffen, um Christus zu kennen. Das ist das Ziel Gottes mit seiner Schöpfung. Er will, dass seine Schöpfung, seine Geschöpfe, in dem Fall die Menschen, ihn kennen. Das will er. Das ist sein erklärtes Ziel. Das ist das ewige Leben. Das ist Beginn des ewigen Lebens, Gott kennenzulernen. Und das ist Fortsetzung. Jeder Tag des göttlichen Lebens, des ewigen Lebens, das uns des christlichen Lebens. Denn wenn wir Christen werden, dann bekommen wir göttliches Leben. Und dieses göttliche Leben, das ist eine Person letztlich. Das ist Jesus Christus. Aber dieses göttliche Leben werden wir dann mehr und mehr kennenlernen. Johannes 17, Vers 3. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und der, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also Gott hat uns erschaffen, damit wir Christus erkennen, damit wir Gott erkennen. Mehr und mehr. Hier gibt es eine ganze Reihe Bibelstellen. Ja, also ich führe die jetzt einfach auf. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 7 und 8, er ist bereit, alles andere für Kot zu achten, um der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Jesu Christi willen, um dieses übertreffenden Vorzuges willen, nämlich Christus zu erkennen, meinen Herrn, dessentwegen ich in Bezug auf dies alles Christus Jesus zu erkennen, meinen Herrn, dessentwegen ich in Bezug auf alles den Verlust und Schaden in Kauf nahm, und ich achte es für Unrat, für Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Vers 10. Um ihn zu erkennen. Oder zu kennen. Um ihn zu kennen. Und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist sein Ziel, Paulus sein Ziel, Christus zu kennen. Und noch mehr zu kennen. Gott will, dass wir wachsen in der Erkenntnis. 2. Petrus 1, Vers 2 und 2. Petrus 3, Vers 18. Der erste und der zweite und der letzte Vers vom Petrusbrief. 2. Petrusbrief. Gott will, dass wir wachsen. Wachset in der Erkenntnis Jesu Christi. 3 Vers 18. Oder 1 Vers 2. Gnade werde euch vermehrt und Friede in Erkenntnis Gottes und Jesu Christi. Also mehr und mehr und mehr Gnade durch mehr und mehr Erkenntnis. Gibt es einen interessanten Vers im Neuen Testament, den man auch manchmal überliest. Da heißt es, dass Gott uns einen Sinn gegeben hat, um ihn zu kennen. Gott hat uns ein Denken gegeben, als Christen, hat Gott uns ein Denken gegeben, ihn zu kennen. Wo steht das? Nein? Erster? Nein? Wir haben Christi Sinn, das ist 1. Korinther 3 am Ende. Das ist auch ein ähnlicher Vers. Ja, 1. Korinther 3. Aber wo... Er hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, 1. Johannes? Ja, vorletzter Vers. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20. Der letzte Vers heißt, hütet euch vor den Götzen. Schaut, dass ihr ihn erkennt. Hütet euch vor eigenen Götzenbildern, vor eigenen Gottesbildern. Habt ihr gemerkt, man spricht heute von Gottesbildern? Ja, welches Gottesbild hast du? Es ist die Gefahr, dass das Gottesbild zu einem Götzenbild wird. Das ist Gefahr. Johannes weiß das. Deshalb sagt er, hütet euch vor den Götzenbildern. Im letzten Vers. Und im vorletzten Vers sagt er, wir haben einen Sinn bekommen, den wahren Gott zu kennen. In Jesus Christus. Er hat uns tatsächlich einen Sinn gegeben, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Christen geworden sind, hat er uns einen Sinn, ein Denkvermögen. Das griechische Wort ist hier, man tut sich schwer, wie man das übersetzen soll, aber Denkvermögen ist recht gut. Er hat uns ein Denkvermögen, ein Vermögen gegeben, eine Fähigkeit gegeben, mit unserem Denken, diesen Gott mehr kennenzulernen. Und zwar ein erleuchtetes Denken, nicht das natürliche Denken. Es muss ein erleuchtetes Denken sein von Gott. Es ist 1. Johannes 5, Vers 20. Übrigens, Paulus sagt, die Christen sollen dafür beten. Und er selber betet. Er selber betet für die Christen, dass sie Gott mehr erkennen. Das ist sein erklärtes Gebetsanliegen. Wenn er an die Epheser schreibt, dann sagt er, und wisst ihr, wofür ich bete für euch? Sagt er, ich bete für euch, dass eure Liebe wächst, dass euer Glaube zunimmt und dass ihr Gott besser kennenlernt. Erst Epheser 1, Vers 15 bis 18. Das ist sein Gebetsanliegen für die Epheser-Christen, die er zum Teil gar nicht kennt. dann, denn inzwischen war er lange Zeit weg und da haben ziemlich viele neu bekehrt, sind viele neu bekehrt, also er kennt nicht alle Epheser. Ganz sicher nicht. Und außerdem ist der Epheserbrief wahrscheinlich ein Rundschreiben gewesen, das, von dem er wusste, dass es weitergereicht wird in diese Gemeinden dort, Laodicea, Kolosse, Hierapolis, Sardes, Myrna und so weiter. Und er kannte da nicht alle Christen. Aber er betet für sie, dass sie zunehmen an Gottes Erkenntnis. Das sollen wir auch, wir sollen für uns und für die anderen beten, dass wir zunehmen, dass wir Gott besser kennenlernen. Herr, hilf dem Bruder, hilf ihm, dass er dich besser kennenlernt. Warum Paulus weiß genau, dass das der Schlüssel ist. Warum ist es der Schlüssel? Warum weiß er das? Dass das das wichtigste Gebetsanliegen ist. Ja. Sehr gut. Er weiß die unendlich große Wichtigkeit, dass man Gott kennt, und zwar gut kennt. Und das ist, Geschwister, das ist heute die ganz große Not in unserer Christenheit. Christen haben wenig Zeit mit Gott. Man hat überhaupt wenig Zeit heute. Wenig Zeit mit Gott. Wenig Zeit, über die Bibel nachzudenken. Wenn man überhaupt sich schon Zeit nimmt, die Bibel zu lesen, dann schnell, schnell. Alles muss Fast Food sein. Schnell, Schnellgang. Das geht bei Gott, so geht es nicht. Es braucht Zeit. Lasst ab und erkennet, dass ich Gott bin. Es braucht Zeit und es braucht das Anliegen auch. Dass wir das Anliegen haben. Herr, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte dich mehr erkennen. Ja, dafür betet der Apostel Paulus. Gott will, dass wir Jesus Christus ähnlich werden. Das ist das große Ziel. Und dieses Ziel wird nur erreicht, wenn wir den kennen, den wir ähnlich werden sollen. Man sagt, dass Ehepaare, die sich gut kennen, im Alter sich ähnlich schauen. Die werden, oder in der Art werden sie ähnlich. Jedenfalls, sie werden ähnlich. Wo eine ganz tiefe Liebe und tiefes Kennen ist voneinander. Die brauchen sich nur anschauen und jeder weiß schon, was der andere denkt. Also jedenfalls nicht immer, aber ich hab mir das sagen lassen. Und wenn wir Jesus Christus ähnlich werden sollen, dann brauchen wir eine große Erkenntnis von Jesus Christus. Wir müssen ihn kennenlernen. Das hat nichts zu tun mit Kopfwissen. Oder hat wenig zu tun mit Kopfwissen. Das hat mehr zu tun mit Umgang. Gott kennen ist mehr, ist auf der einen Seite muss ich das richtig denken über ihn. Gott kennen heißt richtig denken über ihn, richtig, ich muss die richtige Information haben über ihn. Aber nicht, das ist nicht alles. Gott kennen heißt auch, einen tiefen Umgang mit ihm zu haben. Adam erkannte Eva. Das hebräische Wort für kennen wird sogar für den Geschlechtsverkehr verwendet. Öfters in der Bibel. Das Wort erkennen hat, das hebräische Wort für erkennen hat die Nuance von einer Erfahrung machen und einen Umgang haben mit jemandem. Hat das drinnen. Beinhaltet das. Und wenn Gott spricht vom, dass wir ihn kennen, erkennen sollen, dann heißt es, dass wir einen tiefen Umgang mit ihm haben sollen. Wir sollen Fakten wissen über ihn, wir sollen vieles in Erfahrung bringen über ihn. Wir sollen dann Erfahrungen machen mit ihm und wir sollen dann auch einen tiefen Umgang mit ihm haben. Das alles wird uns helfen, Christus ähnlicher zu werden. Das ist ja das große Ziel Gottes mit dem Menschen. Er hat den Menschen erschaffen nach seinem Bilde. Und dann kam die Sünde. Und das Bild Gottes wurde verunstaltet. Es ging nicht ganz verloren, aber es wurde verunstaltet. Und dann hat Gott was Wunderbares gemacht. Er hat gesagt, jetzt werde ich selber den Menschen das Bild von mir zeigen. So in einer Form, wo er es wirklich sehen kann. Es war ja so, Gott macht die Schöpfung. Ja? Gott macht die Schöpfung. Und er selber ist unsichtbar. Aber um der Schöpfung einen Stempel von sich selber zu geben, stellt er das höchste aller Geschöpfe auf die Schöpfung, in die Schöpfung hinein, als letztes Schöpfungswerk, stellt er sein Bildnis hinein, den Menschen. Er schuf den Menschen in seinem Bilde und jetzt stellt er ihn in die Schöpfung. So wie der römische Kaiser, der stellt überall ein Bild von sich auf, im Römerreich, damit alle Leute wissen, wer hier der Herr im Land ist, ja, oder der Herr im Reiche ist. Und so hat Gott es gemacht mit den Menschen. Er stellt den Menschen hinein in die Erde, um der Welt zu zeigen, wer der Herr im Land ist, wer der Herr auf der Erde ist. Der Mensch, als Stellvertreter Gottes, aber auch als Bild Gottes, ein Ebenbild Gottes. Jetzt kann man sehen, wie Gott ist. Aber dann kommt die Sünde. Die Sünde hat den Menschen so kaputt gemacht, dass wir keine Vorstellung haben, wie der Mensch vorher war. Oder dass wir, jedenfalls braucht's viel Offenbarung aus der Bibel, damit wir wieder kennenlernen, wie der Mensch eigentlich vorher war. Deshalb ist ja die Evolutionslehre so ein riesengroßer Irrtum und so eine riesengroße Irrlehre, weil sie uns das alles, es nimmt uns das alles weg. Die Würde des Menschen wird weggenommen durch die Evolutionslehre. Das wissen sie auch, diese Leute. Jetzt hat Gott den Menschen nach seinem Bilde gemacht, dann kam die Sünde, hat den Menschen so verunstaltet, nicht ganz, dass er trägt noch etwas von dem Bild, die Züge Gottes sind noch zu erkennen, aber durch die Sünde so dermaßen verunstaltet, dass es ihm mangelt an Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sie haben nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Sie hätten sie haben sollen. Die Menschen hätten die Herrlichkeit Gottes haben sollen. Sollten so strahlen wie Gott, sollten so in ihrem Charakter so sein wie Gott, das war sein Gedanke. Sie ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Übrigens, das Wort Herrlichkeit hat zu tun mit Glanz. Glanz. Und zwar ein Glanz, der nicht nur ein Schein, der nicht etwas vortäuscht. Bei Gott sein Glanz, der gibt genau das wieder, was er ist. Das ist Herrlichkeit. Kommt von dem Griechischen, das griechische Wort für glänzen, scheinen, ist das gleiche Wort wie das griechische Wort für Herrlichkeit. Und wo war ich? Der Mensch wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Das Bild Gottes wundert, hat Gott eine wunderbare Sache. Er selber kommt auf die Erde, wird Mensch, er selber. Jesus Christus ist das absolute Ebenbild Gottes. Das wird uns oft gesagt in der Bibel. Er ist das Bild Gottes, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Kolosser 1 zum Beispiel. Und auch 2. Korinther 3 oder 4. 4, ja. Muss ich schon aufhören? Geht's noch? Ja, also. Der Mensch in dem Bilde Gottes erschaffen, das Bild wird verunstaltet. Jetzt kommt Jesus Christus auf die Erde. Gott selber nimmt dieses Bild an und zeigt jetzt, was wahres Menschsein ist in dem vollkommenen Menschen, Jesus Christus. Zeigt, er selber führt vor, was es heißt, Ebenbild Gottes zu sein. Im Charakter absolut vollkommen. Und dann, weil er weiß, dass der Mensch von sich aus nicht mehr dieses Bild erreichen kann, macht er das Wunderbare. Er stirbt am Kreuz, um jetzt durch den Heiligen Geist in diejenigen hineinzukommen, die glauben. Jesus stirbt am Kreuz, fährt in den Himmel auf, kommt im Geist wieder, also jetzt der Heilige Geist, kommt wieder. Und jetzt kommt der Heilige Geist in jeden Gläubigen hinein, das heißt, es ist niemand anderer als Jesus Christus in uns. Oder Gott in uns, können wir auch sagen. Und jetzt will dieser Jesus Christus sein Leben, sein Charakter, sein Wesen durch unser Individuum, durch jeden Einzelnen von uns, zum Ausdruck bringen. Das ist das Ziel der Schöpfung. Dass der Mensch Gott ähnlich wird in seinem Charakter. Das, was Gott ursprünglich gedacht hat. Aber jetzt wird es Jesus tun. Das heißt, alles, was jetzt Schönes in unserem Leben zustande kommt, alles Schöne, was Gott wirklich Freude macht, das wird das sein, was der Herr Jesus in uns gewirkt hat. Das ist das. Das ist Christentum. Das ist Christsein. Jesus Christus lebt sein Leben durch mich, durch einen Menschen, durch uns. Das ist Christsein. Das ist auch Menschsein. Das ist eigentlich der eigentliche Mensch. So wäre der Mensch gedacht. Also man kann nur Mensch sein, wenn man Gott hat. Gott in sich. Der Jan Thomas, der Gründer der Fackelträger in England, wenn das jemand kennt, Capenry, oder wie das heißt, Capenry Hall, Fackelträgergemeinschaft, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Im Deutschen heißt es, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Aber der englische Titel, der war gar nicht so. Der englische Titel heißt, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Das ist falsch übersetzt. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Nicht man braucht Gott, so als Hilfe, der uns ein bisschen... Nein, es braucht Gott. Das heißt, es ist Gott nötig. Sonst kann niemand Mensch sein. Ich kann nur Mensch sein, wenn Gott selber es durch mich lebt. Ansonsten sündige ich nur drauf los und dann bin ich nicht so, wie Gott mich haben will als Mensch. Versteht ihr? So, das war jetzt viel Pause.